Im Original sah mir der Schneemann noch viel ähnlicher, oder ich dem Schneemann. Das Überthema unserer Winterfreizeit waren ja die Eskimos oder Inuit, je nachdem, wie man sagen möchte. Die einen sagen so, die anderen so. Die einen finden Eskimo diskriminierend, die anderen sagen, nein, das ist ganz normal, dass wir so genannt werden. Wie dem auch sei, es ging viel um diesen John Sperry, der bereit war, auch in die Arktis zu gehen, sein Leben aufzugeben, dort in England. Er kam ursprünglich aus England, hätte Marineoffizier werden können, hätte die Schuhfabrik von seinem Vater übernehmen können, aber er hat sich entschieden, in die Arktis zu gehen, zu den Inuit, um ihnen vom Gott der Bibel zu erzählen. Und viele von diesen Inuit, die haben damals noch in einer panischen Angst gelebt, und zwar in einer panischen Angst vor Geistern und Dämonen. Sie hatten Angst, dass wenn sie irgendwie die Karibu-Geister ärgern würden, dass dann nie wieder Karibus bei ihnen vorbeikommen, und wenn keine Karibus mehr kommen, dann bedeutet das ganz schnell den Tod für ein ganzes Igludorf, weil dann die Nahrung fehlt, und ja, in so einer unwirtlichen Gegend wie der Arktis, da braucht der Körper sehr viel Nahrung. Und deswegen waren auch diese Inuit ganz schnell bereit, denn ja, ihre Religion, ihren Glauben an Geister und Dämonen einzutauschen gegen diesen froh und freimachenden Glauben an Jesus Christus. Und John Sperry war total fasziniert von diesem Volk der Inuit. Er hat mal in sein Tagebuch Folgendes geschrieben: Was für Menschen müssen das sein, die es fertigbringen, jahrhundertelang in diesem unmenschlichen Klima eine Existenz zu bestreiten? Sie haben nicht einmal Häuser, nur Tierhäute und Schnee. Sie leben das halbe Jahr über in kompletter, eiskalter, gottverlassener Dunkelheit. Lebensfeindlicher geht es nicht. Sie bringen aber den schlimmsten Widrigkeiten zum Trotz Generationen um Generationen von Kindern auf die Welt und bauen eine Kultur. Und als ich so über die Inuit und ihr Leben nachgedacht habe, da fiel mir auf, dass die Lebensumstände in unseren Breitengraden sich vielleicht gar nicht so sehr von den Lebensumständen der Inuit unterscheiden. Sicher leben wir hier in einer gemäßigten Klimazone. Bei uns wird es im Winter nicht minus 50 Grad kalt. Und wir haben auch keine Polarnacht, die über Wochen und Monate alles in Dunkelheit hüllt. Aber trotzdem leben wir auch in einer kalten Welt, in einer oft dunklen Welt. Wenn wir nur anderthalb Wochen zurückdenken an den Valentinstag, als in Florida dieser junge Mann in die Schule ging und, ja, ich glaube, 16 Menschen erschossen hat, dann wird man daran erinnert, wie kalt und dunkel diese Welt hier sein kann. Natürlich ist es ein ziemlich krasses Beispiel, aber trotzdem finden wir jeden Tag in den Nachrichten, in den Zeitungen, ja, Berichte von kleinen und großen Verbrechen. Wir erleben jeden Tag wahrscheinlich irgendwelche kleinen und großen Lieblosigkeiten in unserem Umfeld. Und wir merken, ja, wie kalt die Welt sein kann und letztlich irgendwie auch lebensfeindlich. Die Inuit, die haben keine Zeitungen gebraucht, um zu wissen, dass sie in einer lebensfeindlichen Welt leben. Sie waren ständig von Eis und Schnee umgeben und sie wussten, ja, ein kleiner Fehler hier in dieser Eiswüste bedeutet den Tod. Wie von diesem Mann, von dem wir vorher gehört haben, der vom Schlitten abgestiegen ist in dem Schneesturm, dann seine Frau nicht mehr gefunden hat und nie mehr gefunden wurde. Irgendwo im ewigen Eis verschollen. Und in dieser Gegend, wo die Inuit gelebt haben oder ja auch immer noch leben, da braucht man sehr viel Nahrung, um zu überleben. Großteil der Energie, die der Körper mehr dort verbrauchte, um einfach nur die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Und dementsprechend war die Nahrungssuche was vom Wichtigsten, was die Inuit überhaupt getan haben. Die Männer waren auf der Jagd, wahrscheinlich fast jeden Tag. Oder sie waren Fische fangen, wahrscheinlich auch fast jeden Tag, um das Überleben, einfach nur das Überleben zu sichern. Nahrung bedeutete Leben und fehlende Nahrung bedeutete ganz schnell den Tod. Und einmal hat die Frau von John Sperry sich unterhalten mit einer Frau der Inuit und sie haben über Liebe geredet und ja darüber, wie die Frau von John Sperry den John Sperry kennengelernt hat. Und ja, diese Inuit-Frau, die war ganz überrascht, wie denn diese Ehen im Westen zustande kommen, dass die gar nicht von den Eltern arrangiert werden. Und hat dann die Frau von John Sperry ganz überrascht gefragt, ja, woher wusstest du denn, dass der John Eisbären jagen kann und Robben fangen und Karibus häuten und sowas? Und ja, war da ganz überrascht, wie Ehen bei uns zustande kommen. Und wiederum die Frau von John Sperry war überrascht, wie die Ehen bei den Inuit zustande kommen. Dort machen das die Eltern aus, schon wenn die Kinder noch recht klein sind, zumindest war es damals so. Und sie hat dann diese Frau gefragt, ja sag mal, was wäre denn gewesen, wenn der Mann, den deine Eltern für dich rausgesucht haben, wenn du ihn gar nicht geliebt hättest, was wäre denn dann los? Und dann hat die Frau bloß gelacht und hat gemeint, solange er Robbenspeck und Fleisch für mich und meine Kinder nach Hause bringt, liebe ich ihn. Also da, bei den Inuit, da ging alles ums Überleben. Die Inuit gingen jagen, um zu überleben. Und was machen wir, haben mich gefragt, um zu überleben? Wie schützen wir uns vor der Kälte dieser Welt? Und damit meine ich jetzt nicht die frostigen Temperaturen, die heute schon da waren oder die nächste Woche noch kommen sollen, sondern ich meine diese Kälte im menschlichen Miteinander. Wie können wir uns davor schützen? Was haben wir für Strategien, um da in dieser kalten Welt zu überleben? Und manche, denke ich, die passen sich an. Die sind irgendwie wechselwarm und die werden dann genauso kalt wie die Welt um sie her. Die verhärten oder werden knallharte Egoisten, vielleicht sogar Verbrecher. Das ist eine Strategie, um dieser Welt zu überleben. Einfach genauso kalt zu werden wie die Welt um einen her. Und dann ja, passt man sich einfach an. Und andere, die versuchen, die Welt zu verändern. Ich habe dabei an den Kommunismus gedacht, der ja grundsätzlich eine gute Idee hat, eigentlich. Also alle sind gleich, allen gehört alles. Das klingt doch eigentlich schön. Keiner hat Privateigentum, jedem gehört alles und alle sind gleich reich. Keine Ausbeutung von Armen durch die Reichen, alle gleich. Aber leider hat der Kommunismus in der Realität nicht funktioniert. Das haben wir in vielen Ländern gesehen, weil manche einfach doch noch ein bisschen gleicher waren als die anderen. Und wieder andere, die versuchen, dieser kalten Welt zu entkommen, indem sie sich irgendwie in eine Illusion flüchten. Indem sie vielleicht in die virtuelle Realität des Internets abtauchen, oder irgendwo versuchen, diese Welt auszublenden, indem sie Illusionen aufbauen durch ja, Alkohol oder Drogen und sich in irgendwelche ja, solche Dinge retten. Ich möchte von dieser Welt eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ich ja, rette mich in meine Illusionen. Oder ich ziehe mich in mich selber zurück und kapsel mich ab und lebe in meinen eigenen Gedanken, in meiner eigenen kleinen Welt und das außenrum, das lasse ich einfach irgendwie von mir abperlen. Aber ich denke, die meisten Menschen, die ergreifen irgendwie die Flucht nach vorn. Unter der Jugend ist das Schlagwort YOLO bekannt, you only live once, also du lebst nur einmal, im Sinne von, ja, sozusagen lass die Sau raus in diesem Leben, denk nicht groß über Konsequenzen nach, mach, was dir gefällt, und zwar hier und jetzt. So diese ja, Einstellung, man lebt nur einmal, nach uns die Sintflut, ich mache das, was mir gefällt. Wir wollen aus diesem Leben das Beste machen, wir wollen das meiste herausholen, wir wollen möglichst viel verdienen, um uns dann hübsche Häuser zu kaufen oder moderne Smartphones, um uns exklusive Urlaube leisten zu können oder teure Autos. Wir versuchen uns in dieser kalten Welt irgendwie durch den Konsum warm zu halten oder durch den Konsum irgendwie das auszublenden, was in der Welt so los ist. Und ein Mann, von dem wir in der Bibel lesen können, der hat schon vor circa 3000 Jahren versucht, der Kälte der Welt durch Konsum und Selbstverwirklichung zu entfliehen. Er hat versucht, sich dadurch warm zu halten, dass er einfach alles getan hat, was ihm so in den Sinn kam. Und er beschreibt seinen Versuch im Buch Prediger, und zwar in Kapitel 2, die Verse 4 bis 11. Ich lese es heute aus einer moderneren Übersetzung, weil die ja das irgendwie sehr schön auf den Punkt bringt. Prediger 2, die Kapitel 4 bis 11. Da schreibt er: Jetzt wollte ich es genau wissen. Ich trank Wein, um mich wohlzufühlen, aber nur so viel, dass ich bei klarem Verstand blieb. Ich ließ keine Dummheit aus, um herauszufinden, was macht den Menschen glücklich bei dem, was sie tun unter dem Himmel, in der kurzen Zeitspanne ihres Lebens. So unternahm ich große Dinge. Ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge, ich legte Plantagen und Paradiesgärten an. Dort pflanzte ich viele Arten von Obstbäumen. Ich legte Teiche an, um den Wald zu bewässern, so konnten die Bäume darin herrlich wachsen. Ich kaufte mir Diener und Dienerinnen, Sklaven, die zum Haus gehörten, hatte ich schon. Auch Rinder und Schafe besaß ich in großer Zahl, mehr als alle meine Vorgänger in Jerusalem. Ich sammelte Silber und Gold und Schätze, die von Königen und aus den Provinzen stammten. Ich holte Sänger und Sängerinnen herbei. Den Traum aller Männer machte ich wahr, einen großen Harem. So wurde ich mächtig und immer mächtiger, mehr als alle meine Vorgänger in Jerusalem. Bei allem half mir mein klarer Verstand. Ich ließ nichts aus, was meine Augen begehrten. Kein Herzenswunsch blieb unerfüllt. Ja, mein Herz freute sich bei der ganzen Arbeit, die ich getan hatte. Das war mein Teil, der mir bei aller Mühe blieb. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich mit meinen Händen geschaffen hatte und über die Mühe, die es mich gekostet hatte. Alles ist doch nur Windhauch und vergebliche Mühe. Zuletzt gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Und das schreibt ein Mann, der zu der damaligen Zeit, das war der König Salomo, den man heute vergleichen könnte mit Bill Gates, der reicher war wahrscheinlich als Bill Gates, mächtiger als Donald Trump, und er hatte einen größeren Harem als Hugh Hefner. Er hatte Geld, er war klug, er hatte Macht und er hatte einen riesigen Harem, also Geld, Macht, Sex, was will man denn mehr? Und trotzdem sagt dieser Mann, alles ist doch nur Windhauch und vergebliche Mühe. Zuletzt gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Obwohl er so viel hatte, blieb es in seinem Herzen kalt. Es wurde nicht wirklich warm. Obwohl er finanziell abgesichert war, obwohl ihm nicht die Altersarmut drohte, war sein Leben doch irgendwie leer. Eine modernere Version von dieser Sehnsucht, die hat mal die Musikgruppe Silbermond in einem ihrer Lieder ausgedrückt, auch diese Sehnsucht nach Wärme. Da heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Dann gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Nach wenn in dem Lied jetzt das Wort Wärme nicht vorkommt, dann wird auch klar, dass da eine Sehnsucht vorhanden ist. Eine Sehnsucht nach irgendwas, das bleibt, nach irgendeiner bleibenden Erfüllung. Und wir alle, denke ich, stellen uns die Frage oder sollten sie uns stellen, was gibt uns denn wirkliche Wärme, was gibt uns wirkliche Sicherheit? Was trägt im Leben wirklich dauerhaft, auch dann, wenn mein Leben nicht mehr so läuft, wie ich es möchte. Wenn ich vielleicht viel mehr gelebt werde, als zu leben. Was gibt meinem Leben Sinn, was gibt meinem Herzen Wärme, wenn Materielles mal seinen Wert verliert? Sei es durch eine Inflation, einfach dadurch, dass ich es gar nicht mehr genießen kann. Was gibt mir Freude, wenn mal meine Kinder aus dem Haus sind, wenn der Ehepartner vielleicht gestorben ist und wenn ich alt und krank im Bett liege? Was bleibt wirklich? Was gibt meinem Herzen wirkliche, dauerhafte Wärme und Erfüllung? Und für mich ist die Antwort klar. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an den, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und viele von uns, die wir heute hier sitzen, haben das erfahren in ihrem Leben. Viele waren auf verschiedenen Wegen im Leben unterwegs, haben in verschiedenen Richtungen versucht, diese Wärme irgendwie zu finden. Und letztlich sind sie bei Jesus angekommen und ihre Suche hat ein Ende. Jesus Christus ist der, der unser Leben wirklich völlig verändern kann und der Hoffnung, Liebe und Wärme gibt. Erkälten kann man sich allerdings trotzdem noch. Aber ich habe vor kurzem einen Rundbrief bekommen von einer christlichen Organisation, die heißen die Gideons. Und die Gideons, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Bibeln zu verteilen. In Schulen, in Krankenhäusern, in Hotels. Vielleicht waren sie schon mal im Hotel und haben die Schublade aufgemacht am Nachtkastel und lag ein Neues Testament drin. Das war ziemlich sicher von den Gideons. Und da war in dem Freundesbrief von den Gideons war ein wirklich packender Bericht drin über jemanden, den ich gerne mal vorlesen möchte, weil man sieht, wie Gott einen Menschen verändern kann, wie der Glaube an Jesus Christus jemanden völlig neu machen kann. Ich lese es vor. Ich begegnete George in Chicago bei der internationalen Gideon-Jahreskonferenz 2000. Er war etwa Mitte 60, ein Bär von einem Mann. Er erzählte dort seine Geschichte. Jetzt erzählt dieser George, mit 13 habe ich die Schule geschmissen, lebte von da an nur noch auf der Straße und für den nächsten Schuss. Ich schloss mich einer Straßengang an, um meine Sucht zu finanzieren. Dann bekam ich Kontakt zur Mafia. Mein Einstieg war die Prostitution. Ich bin dann in die Drogenkriminalität aufgestiegen, machte dort Karriere, bis ich schließlich der zweite Mann in der Organisation der US-Mafia war. Eines Tages wurde ich verhaftet und vom Gericht zum Tod verurteilt. Ich kam in die Todeszelle, eine von allen Seiten einsehbare Gitterzelle, Tag und Nacht videoüberwacht, keinerlei Privatsphäre. Trotzdem Einsamkeit. Meine einzige Möglichkeit, wenigstens für eine halbe Stunde aus dieser Zelle herauszukommen, der Besuch der Bücherei. Das war eher selten, denn vorher mussten alle anderen Gefangenen den Raum verlassen. Ich durfte keinerlei Kontakt haben. Gefesselt an Händen und Füßen wurde ich mit einer weiteren Kette an einen Justizbeamten angekettet. Eines Tages kam ich wieder in die Bücherei und sah ein offenes Buch auf einem Tisch liegen. Es war schmuddelig und halb zerrissen. Als ich mich ihm näherte, sah ich, es war eine Bibel der Gideons. Ich las ein paar Worte, blieb stehen, dann setzte ich mich und las zum ersten Mal in meinem Leben die Bibel. Von da an ließ ich mir immer die Bibel in der Bücherei aushändigen. Eines Tages gelang es mir, eine Bibel in meine Zelle zu schmuggeln, was aber schnell bemerkt wurde. Doch weil es eine Bibel war, durfte ich sie behalten und nun täglich darin lesen. Ich habe sie verschlungen. Nach einiger Zeit wechselte der Gouverneur und ich wurde zu einer Gefängnisstrafe von mehreren Jahrzehnten begnadigt. Die würde ich nie überleben, aber wenigstens war ich aus der einsamen Todeszelle raus. Ich gründete sofort einen Gefangenenbibelkreis. Jetzt konnte ich mich endlich mit anderen über meinen frischen Glauben austauschen. Ein neuer Gouverneur kam, der meine Begnadigung aufhob. Ich saß wieder in der Todeszelle. Doch dann das Unglaubliche. Nach einigen Jahren wieder ein Gouverneurwechsel und ich wurde endgültig begnadigt. Zwar mit Auflagen, jedoch war ich ein freier Mann und konnte das Gefängnis verlassen. Die Mafia wartete aber schon auf mich. Sie wollte mich unbedingt zurückhaben. Ich lehnte ab. Sie erpressten mich. Ich wusste zu viel. Ich wollte mit meiner Familie nach Lateinamerika fliehen und hatte schon für uns 4 Flugtickets bei mehreren Airlines gekauft. Aber die Mafia hatte ihre Leute überall, erfuhr davon und kidnappte meine Frau und die Kinder kurz vor dem Abflug. Ich gab nicht nach. Da erschossen sie meine Frau. Ich ließ mich nicht umstimmen, da ließen sie schließlich meine Kinder frei. Eines Tages rief ein früherer Freund aus Mafia-Zeiten an. George, der Mörder deiner Frau ist Jim. Er sitzt in diesem Moment in einem Restaurant in deiner Nähe. Ich weiß nicht, warum ich diesen Anruf bekam. Sollte ich einen schmutzigen Job für die Mafia erledigen? Jedenfalls stieg in mir eine unglaubliche Wut hoch. Jim, ich kannte ihn. Ausgerechnet er war der Mörder meiner Frau, der Mutter meiner Kinder. Der alte Adam, also sein altes Wesen, das er früher hatte, das kam in mir zum Vorschein mit all seiner Wut und Gewalt. Ich wollte zum Restaurant fahren, um Jim zu erschießen. Ich steckte meinen Revolver in die rechte Hosentasche. Warum auch immer steckte ich mir noch die kleine Taschenbibel der Gideons in die linke Hosentasche und fuhr los. Im Restaurant angekommen, blickte ich mich um. Jim saß allein an einem Tisch. Ich ging direkt auf ihn zu. Er schaute mich an, ohne den kleinsten Funken von Skrupel oder Reue. Der Mord an meiner Frau gehörte zum Alltagsgeschäft der Mafia. Ich stand in perfekter Schussweite, fast in meine Hosentasche, bereit, den Revolver zu ziehen. Als Jim zu mir sagte, George, was ist los mit dir? Du siehst irgendwie anders aus. Ich sah ihm direkt in die Augen. Ja, antwortete ich, nahm die Gideon-Bibel aus der anderen Hosentasche, legte sie auf den Tisch und sagte ja, denn ich habe Jesus gefunden. Ich setzte mich zu ihm und erzählte ihr eine halbe Stunde von Jesus, der Bibel und wie sich mein Leben von Grund auf verändert hatte. Er hörte sich alles an und als ich ging, überließ ich ihm die Taschenbibel. 2 Monate später erhielt ich einen Anruf. George, hier ist Jim. Ich habe Jesus auch gefunden. Also was dieser Mann erlebt hat, ist sicherlich außergewöhnlich. Ich denke, die wenigsten von uns waren jemals in der Mafia. Aber was wir an dieser Geschichte sehen, das ist, dass es für Jesus Christus keine hoffnungslosen Fälle gibt. Jemand, der so in der Kälte der Welt drinsteckte wie dieser George, der konnte die Liebe Jesu erfahren. Und wenn Gottes Liebe so einen Mafia-Boss so grundlegend verändern kann, dann kannst du es auch bei jedem anderen Menschen. Und dann kannst du es auch bei uns, bei dir. Dann können wir aufhören, Wärme und Sicherheit in irgendwelchen Illusionen zu suchen. Dann können wir aufhören zu tun, als ob diese Welt hier alles wäre und wir aus diesem Leben alles rauspressen müssten. Dann können wir aufhören, in dieser Welt die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte zu suchen. Denn allein Jesus Christus kann uns das geben, was wir wirklich brauchen. Wärme und Sicherheit und Liebe, die auch dann noch da sind, wenn alles andere, das wir unser Leben vielleicht bisher gebaut haben, mal an Wert verliert oder verschwindet. Um zu John Sperry nochmal zurückzukommen. Er hat sein gemütliches Leben in England aufgegeben, um den Menschen in der Arktis die frohe Botschaft zu bringen, weil er davon überzeugt war, dass es das ist, was sie brauchen. Und ich bin überzeugt, dass es die Botschaft ist, die die Menschen um uns her auch brauchen, die in Johannes 3, Vers 16 ganz treffend zusammengefasst wird. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.